Am Ende geht's, also ist jeder selbst dafür verantwortlich, am Anfang der Saison auch sich dahin zu arbeiten, dass man auf seinem Peak ist, dass man in einer guten Verfassung ist, dass man das leistet, wozu man imstande ist. Und das, da haben wir einfach momentan zu wenige von noch. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum wir momentan als Mannschaft, als Kollektiv noch nicht da sind, wo ihr uns alle seht.
Und hier ist die neueste Ausgabe der Dortmund-Woche und ich schieße gleich vorweg, die Dortmund-Woche, die fängt an diesem Montag, wir zeichnen am frühen Montagnachmittag auf, die fängt natürlich stimmungsmäßig nicht ganz so gut an für die BVB-Fans und das hängt mit dem Auftreten der Mannschaft von Edin Terzic am vergangenen Samstag im sogenannten, in Anführungsstrichen, kleinen Revierderby beim VfL Bochum zusammen und es geht eigentlich fast weniger um das Ergebnis, logischerweise 1:1 der Endstand, als mehr um die Art und Weise, wie der BVB dort aufgetreten ist. Denn da waren viele der Meinung, also mit der Form eines möglichen Titelaspiranten hat das nicht allzu viel zu tun gehabt. Und wenn ich sage viele, dann glaube ich, kann ich uns beide damit einschließen. Hallo Patrick Berger, oder wie hast du's gesehen, bewertet, was Borussia Dortmund da in Bochum gezeigt hat oder besser gesagt nicht gezeigt hat?
Ja, hi Olli, hi an euch alle, die ja wieder hier, kann man sagen, eingeschaltet haben, die auf jeden Fall wieder zuhören hier. Ich bin komplett bei dir. Ich sehe das genauso wie viele Kritiker, viele Experten. Die ein oder andere Diskussion war mir zwar ein bisschen zu vorschnell, zu überzogen, aber da werden wir jetzt im Zuge des Podcasts auch drüber sprechen. Wir haben viele Inhalte, wir beleuchten auch die Personalie Edin Terzic, auch sein Spielsystem, ja. Und werden das alles Stück für Stück aufdröseln. Aber was man im Grunde schon sagen kann, ist, wenn ich von der Mentalitäts- oder Einstellungsgeschichte sprechen und das Fass wieder aufmachen, weil mir das zu wenig ist, aber man hat schon gesehen, dass der BVB gewisse Probleme hatte, auch mit der Aggressivität der Bochumer klarzukommen. Es war jetzt tatsächlich ein ganz anderes Spiel als gegen Köln. Die Kölner haben bei diesem, sehr ernüchternd 1:0, zwar immerhin ein Sieg, aber 1:0, sehr, sehr defensiv gestanden, sehr kompakt verteidigt. Da hat der BVB einfach mit Ball keine Lösungen, keine Wege gefunden. Und jetzt war es gegen Bochum so, dass die, und da kann man wahrscheinlich ein bisschen überrascht gewesen sein, dass die dann doch sehr hoch angelaufen sind, ein sehr frühes Pressing gespielt haben. Das war ein ziemlich offener Schlagabtausch. Und auch da kann man wiederum sagen, hat es der BVB nicht wirklich geschafft, vielleicht auch über die Flügel gefährlich zu werden. Und das ist, glaube ich, schon ein Punkt, der interessant ist, weil Edin Terzic auch in der PK hinterher nochmal gesagt hat, wir hatten eigentlich schon einen gewissen Spielplan, eine Idee, wir wollten kleine Dreiecke sozusagen bilden auf den Außen und darüber mit Doppelpass zum Erfolg kommen, zu Flanken kommen, gefährlich werden. Und wenn man sich hinterher mal so die Passmap angeschaut hat, dann war das schon sehr, sehr viel, was durch das Zentrum gegangen ist und eher wenig über die Außen. Also da muss man schon irgendwie Lösungen finden, weil Köln und Bochum, bei allem Respekt, das sind, wenn man deutscher Meister werden möchte, und das möchte man, auch wenn man das wahrscheinlich so ganz offensiv nicht ausspricht, aber das kann nach dieser knapp verpassten Meisterschaft ja nur das Ziel sein. Da sollte man normalerweise 6 Punkte zum Start mehr oder weniger auch souverän gegen diese Mannschaften holen. Oder siehst du das anders, Olli?
Nein, definitiv. Also das habe ich von Anfang an gesagt, nachdem der Bundesliga-Spielplan rauskam, das sind 3 Pflichtsiege in Folge für Borussia Dortmund, beziehungsweise das müssten 3 Pflichtspielsiege in Folge für den BVB sein. Eins steht ja noch aus, am kommenden Freitag zu Hause gegen Heidenheim, den Aufsteiger. Aber Borussia Dortmund ist leistungstechnisch weit von dem entfernt, diese Punkte als sicher verbuchen zu können. Das hat man schon gegen Köln gesehen. Das war ein schmeichelhaftes 1:0 am Ende für den BVB und das hat man auch in Bochum gesehen. Und was ich überhaupt nicht verstehe, ist, dass offenbar, Obwohl Edin Terzic seine Mannschaft darauf hingewiesen hat, was in Bochum auf sie warten wird, das offenbar nicht richtig zugehört worden ist. Die Mannschaft hat an der Kastropper Straße nichts von dem gezeigt, was der Trainer eingefordert hatte. Der BVB wirkte tatsächlich wie überrumpelt von dieser aggressiven Gangart des Gegners. Und das, obwohl ja mehr als klar war, dass der VfL Bochum bereits aus dem DFB-Pokal ausgeschieden, bei einem Drittligisten, dann beim Ligastart in Stuttgart mit 0-5 böse unter die Räder gekommen, richtig unter Druck stand und dass die Mannschaft gar keine andere Möglichkeit hatte, so zu spielen, wie sie dann am Samstag gespielt hat. Und ich meine mal ganz ehrlich, das ist das altbekannte Rezept der Bochumer, so haben sie unter Thomas Reis gespielt, so spielen sie, wenn auch bisschen abgewandelt, variiert, auch unter Thomas Letsch. Sie gehen drauf, gerade gegen technisch überlegene Gegner, sie gehen drauf und versuchen so Chaos beim Gegner zu stiften. Und Borussia Dortmund wirkte überhaupt nicht bereit für diesen Fight, den man da in Bochum gesehen hat, beziehungsweise den man von einer Mannschaft, von der das VfL Bochum gesehen hat. Und es gibt so ein paar Dinge, finde ich, die sind im Bundesliga-Fußball generell und dann in einem Derby ganz speziell tabu. Und dazu zählen, abwartend in Zweikämpfe zu gehen, dem Gegenspieler zu viel Raum zu lassen oder aber auch solche Versuche wie von Sebastian Haller einen Ball mal ebenso ganz lässig mit der Sohle anzunehmen. Das ist so fußballerische Nonchalance und die kannst du nicht an den Tag legen, wenn du ein, wenn auch kleines Revierderby beim VfL Bochum spielst. Und das hat bei mir schon so ein bisschen Unverständnis hervorgelöst. Es gab ja dann anschließend auch relativ deutliche Worte. Sebastian Kehl hat gesagt, uns hat komplett die Schärfe gefehlt, auch in den Zweikämpfen, in der Bereitschaft, sagte er, das war nicht gut. Und Edin Terzic, der schlug ja in die gleiche Kerbe, der sagte, wir sind weder mit der Leistung noch mit dem Ergebnis zufrieden. Und das wirft natürlich Fragen auf, warum die Mannschaft das nicht umgesetzt hat, was der Trainer, daran hat er keinen Zweifel gelassen, ihr als Vorbereitung mit auf den Weg gegeben hat, wie man sich in Bochum zu verhalten hat, davon war nichts zu sehen. Und das war für mich schon ein bisschen desillusionierend, das muss ich ganz deutlich sagen.
Ja, und umso wichtiger finde ich, dass die Mannschaft untereinander das deutlich angesprochen hat. Du hast jetzt die Zitate von Kehl und Terzic wiedergeben. Jule Brandt, wir kommen später noch drauf, hat ein sehr bemerkenswertes Interview mit mir danach im Spiel gegeben, wo er deutlich wurde. Emre Can hat gesagt, dass es viel zu schlecht war, dass wir ein Stück weit auch überrannt wurden. In die gleiche Kerbe hat auch Gregor Kobel geschlagen. Also die Spieler haben das schon erkannt, haben jetzt schon auch langsam gesagt, Leute, Saisonstart, wir haben jetzt 4 Punkte, ist jetzt nicht optimal, aber wir müssen jetzt langsam auch aufwachen. Also das fand ich schon interessant, das fand ich schon bemerkenswert. Und man hat in dem Spiel auch gesehen, wie die Mannschaft wieder sehr mit sich selbst zu kämpfen hatte, wie sie auch untereinander teilweise auf den Schiri losgegangen ist, wie Emre Can, der dann in der 76. war das, glaube ich, dann gelb-rot, eine gelbe Karte, das ist die Konsequenz für Meckern bekommen hat, nicht gelb-rot, ist auf dem Platz geblieben, kleiner Fauxpas meinerseits, aber war auch festzustellen, wie die Mannschaft untereinander im Spiel sich gezofft hat, das hatte ich dann auch mal so ein bisschen verfolgt, da gab es einmal eine Situation, Emre Can mit Rami Benzebaini, wo es um eine falsche Positionierung gab in der 26. Minute, dann in der 29. Wo Malen aufs Tor geschossen hat, Wolf rechts frei war und mitgelaufen ist und er zu ihm rüber gerufen hat, spiel ab, warum siehst du mich nicht? Also das war so ein zweiter Punkt. Dann gab es Benzebaini gegen Metscher kurz vor der ersten Halbzeit, wo es auch wieder um Laufweg ging bei Felix Metscher, der für mich auch kein gutes Spiel gemacht hat. Also da hat man schon gemerkt, das hat nicht richtig funktioniert und vor allen Dingen nicht richtig funktioniert. Und das ist jetzt echt so eine Frage, wo man sich beim BVB stellt, wann funktioniert das? Das ist einfach die neue Schaltzentrale, das neue Mittelfeld, das 50 Millionen Euro gekostet hat, plus Emre Can, der zum neuen Kapitän gemacht wurde, der stark gesprochen wurde, auch von Edin Terzic. Und da kann man aktuell sagen, das klappt noch gar nicht so richtig. Ne? Also Emre Can weiß man auch als Sechser, das ist jetzt kein richtiger Spielaufbauspieler, kein Spielmacher, das ist jetzt keiner, der raumgreifende Pässe auch mal hinter die Spitze spielt, sondern ein Zerstörer. Ein Spieler, der auch mal dagegen hält, aber eben keiner, der so ein Spiel aufbaut. Matcher, sehr viel Stückwerk. Ich sehe da schon gute Ansätze, aber jetzt in den ersten beiden Spielen echt nicht gut. Und Marcel Sabitzer auch schwach. Also glaubst du, das ist eine Übergangsphase? Glaubst du, das ist normal, Olli, dass sich eine Mannschaft noch finden muss, weil klar, Metscher mit Abstrichen, der war in der Vorbereitung verletzt, war nicht komplett da, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, man sollte doch eigentlich ein bisschen weiter sein können nach 7 Wochen Vorbereitung.
Ja, definitiv. Wobei ich finde schon, man muss da zwei Dinge jetzt voneinander trennen. Du hast die Schaltzentrale im Mittelfeld angesprochen, die noch gar nicht funktioniert. Da liegen die Gründe natürlich auch irgendwo auf der Hand, weil die beiden entscheidenden Spieler, also Marcel Sabitzer, der Mann, der natürlich auch strategisch wertvoll werden soll, und auch Felix Metscher, noch nicht integriert sind, noch nicht ansatzweise integriert sind. Hinzu kommt ja auch, dass Felix Metscher ja auch so ein paar Probleme in der Vorbereitung hatte, zwischenzeitlich nicht zur Verfügung stand. Also da finde ich auch, das darf man dann bei der Bewertung nicht vergessen. Aber was mir grundsätzlich, und das muss ich wirklich sagen, übel aufgestoßen ist, das ist die grundsätzliche Herangehensweise des BVB in diesem Spiel, in Bochum speziell. Das führte ja dazu, dass man so den Eindruck bekam, in vielen Momenten gab es keine entschiedene Gegenwehr, in anderen Momenten fehlte dann die Aufmerksamkeit, Bochumer waren wesentlich griffiger, ich meine, das belegen ja auch Statistiken, der BVB kam nur auf 14 Torschüsse, der VfL Bochum auf 20. Und es war schon auch glücklich aus Dortmunder Sicht, dass nur einer dieser Bochumer Torschüsse dann den Weg ins Tor gefunden hat. Noch dazu, ja, ein haltbarer Treffer, das hat Gregor Kobel ja auch zugegeben. Aber mal unabhängig von einzelnen individuellen Verfehlungen, die Mannschaft hat schlicht und ergreifend diesen Kampf in Bochum nicht angenommen. Und das wirft Fragen auf. Und die Frage der Fragen ist dann natürlich, warum ist der BVB so schlecht in diese Spielzeit gestartet bislang von den Leistungen her? Ist es eine Frage der Mentalität, der Einstellung? Die haben wir ja ziemlich genau vor einem Jahr auch debattiert. Auch da gab es ja eine Art Holperstart, um es mal vorsichtig auszudrücken. Oder, und das finde ich auch einen sehr, sehr spannenden Aspekt, fehlt es vielleicht auch noch an körperlicher Fitness, an Frische. Und da war es dann schon sehr, sehr interessant, was Julian Brandt gesagt hat. Du hast mit ihm gesprochen. Und das ist tatsächlich dann auch ein Interview gewesen, was für ja, Aufsehen und auch für etwas Unruhe gesorgt hat. Und deshalb schlage ich vor, hören wir da mal rein. Hier kommt unser Interview der Woche.
Interview der Woche.
Julian Brandt, ihr habt euch viel vorgenommen für das Spiel. Lief schon glücklich gegen Köln mit einem Glückssieg. Jetzt ein Glücksremis. Würden Sie das so unterschreiben?
Na, ich glaube, das Spiel war offen. Ich glaube, das hätte in beide Richtungen gehen können. Ich glaube, es war so ein klassisches Basketballspiel. In die eine Richtung, in die andere Richtung. Klar, das Spiel hat natürlich viel in der Luft stattgefunden. Das ist logisch. Das war die letzten Jahre hier auch immer so. Wir haben uns ein bisschen dem auch angepasst. Ob das gut oder schlecht ist, weiß ich jetzt nicht genau. Also viel mit Fußball jetzt oder schönem, ansehnlichen Fußball hat das jetzt nichts zu tun gehabt. Chancentechnisch finde ich, dass wir schon viele potenzielle gute Szenen nach vorne hatten, wo wir aber einfach momentan, auch letzte Woche, die Kaltschnäuzigkeit vermissen lassen. Und nach hinten raus hatte Bochum, glaube ich, auch ein, zwei ganz, ganz vernünftige Dinger, wo auch sie sehr, sehr schludrig damit umgegangen sind. Ein, zwei Mal Greg noch ganz gut da ist. Dementsprechend, ja, war es ein okayes Spiel, sagen wir es mal so.
Am Ende aber natürlich nicht mit dem Ergebnis oder Resultat, was ihr natürlich haben wolltet. Nach dem letzten Spiel in Köln haben wir miteinander gesprochen. Da haben sie gesagt, es ist eigentlich klar, dass man nach so einer Vorbereitung noch nicht da ist, wo man sein kann. Kann man jetzt anders gefragt, aber von der Spitzenmannschaft, die man sein will, nicht dann auch erwarten, nach 7 Wochen Vorbereitung vielleicht schon ein bisschen weiter zu sein?
Ja, natürlich kann man das erwarten. Also gar keine Frage. Logisch.
Aber wie seht ihr das selbst? Was sind die Beweggründe, die Erklärung vielleicht auch dafür, dass man noch nicht da ist?
Nö, am Ende geht's, also ist jeder selbst dafür verantwortlich, am Anfang der Saison auch sich dahin zu arbeiten, dass man auf seinem Peak ist, dass man in einer guten Verfassung ist, dass man das leistet, wozu man imstande ist. Und da haben wir einfach momentan zu wenige von noch. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum wir momentan als Mannschaft, als Kollektiv noch nicht da sind, wo ihr uns alle seht.
Aber ihr seht euch da ja selbst auch. Wo? Also grundsätzlich weiter, oder? Weil Sie jetzt gerade sagen, nur wir sehen das so?
Es gibt, nein, deswegen habe ich ja gesagt, wir und ihr. Und trotz alledem, es gibt Themen, wo man ganz klar sieht, dass wir uns weiterentwickelt haben. Aber es geht um das Grundsätzliche einfach. Wie bin ich im Spiel? Was mache ich, wenn ich den Ball bekomme? Solche Sachen. Und ich glaube, da gibt es viele bei uns in der Truppe. Oder da sind wir alle vor 2-3 Monaten noch an einem anderen Punkt gewesen. Und da gilt es, schleunig wieder hinzukommen.
Das ist auf jeden Fall sehr ehrlich. Respekt dafür. Kann man dann jetzt auch sagen, dass das vielleicht so, dass man das früh in der Saisonphase erkennt, dass das vielleicht noch das Positive ist? Wir haben erst den zweiten Spieltag, dass sich sowas nicht vielleicht irgendwo in der Mitte dann sozusagen ereignet?
Nein, ich meine, du sagst es ja gerade, wir müssen jetzt am zweiten Spieltag nicht das Drama aussprechen. Wir haben ein Spiel unentschieden gespielt, wir haben das erste Spiel gewonnen. So, jetzt haben wir in Heidenheim Freitag ein Spiel, das sehr wichtig ist, was wir gewinnen wollen, dann gehen wir in die Länderspielpause. Und dass wir eine Mannschaft oder dass jede Mannschaft in der Bundesliga nicht jedes Bundesligaspiel gewinnen wird, das ist klar. Und trotz alledem sind wir am Anfang und wir haben noch ein bisschen was vor uns. Und das auch in der Weiterentwicklung. Aber ich habe es dir letzte Woche schon gesagt, ich sage es dir diese Woche nochmal, ich habe ein gutes Gefühl und wir kriegen das auch hin. Ich hoffe, dass wir nächste Woche uns nicht mehr über solche Themen unterhalten müssen. Ja.
Dann vielen Dank, Julian Brandt. Ja, der wöchentliche Julian Brandt, kann man schon fast sagen. Also da muss man sagen, der spricht ja oft bei uns und ist auch jemand, der, und das mag ich, echt wirklich selbstkritisch ist, auch den Finger in die Wunde legt und irgendwie nicht um den heißen Brei redet. Und für mich tatsächlich einer der wenigen, die Normalform haben aktuell beim BVB. Also der auch so ein bisschen Thematik, viele fragen sich, warum darf der nicht auf dieser Zehnerposition spielen, der eigentlich lieber spielt, sondern eher auf den Flügeln, warum, das wäre vielleicht mal eine Geschichte, die wir Edin Terzic auf der Spieltags-PK vom Heidenheim Spiele mal fragen könnten. Bin ich mal gespannt, was er dazu sagt. Ja, ich fand das Interview ganz, ganz interessant tatsächlich. Ich muss sagen, um euch mal ein bisschen Einblicke zu geben in solche Vorbereitung von den Interviews. Man hat immer nicht viel Zeit. Man weiß im Endeffekt 2-3 Minuten nach dem Spiel, wer kommt und kann sich dann so ein paar Sachen überlegen. Und ich ärgere mich zumindest ein bisschen, dass ich nicht nachgefragt habe im entscheidenden Moment, weil das ja für mich schon indirekt eine Kritik ist an dem ein oder anderen Teamkollegen, der es nicht geschafft hat, in der Vorbereitung komplett auf sein Level zu kommen. Und da hätte ich mir von mir selbst gewünscht, so selbstkritisch kann man ja auch mal sein, da vielleicht nochmal die richtige Nachfrage zu stellen und zu fragen, hast du denn das damit gemeint? Also hat der ein oder andere nicht genug gemacht. Trotzdem finde ich, hört man das schon ein bisschen raus. Und das ist schon ein Thema beim BVB, dieses Thema Seriosität, Ernsthaftigkeit, Erwachsenenfußball, was Mats Hummels auch immer wieder anwendet. Also das sieht man schon. Ja, man hatte viele Verletzte, das darf man echt auch nicht vergessen. Deswegen finde ich, können wir jetzt hier nicht von einer Qualitätsdiskussion sprechen, weil das sehe ich nicht zwingend, weil ich finde, die Mannschaft ist grundsätzlich schon gut genug, um auch gegen Köln und gegen Bochum deutlich zu gewinnen, sondern es ist vielleicht echt eher, wie weit bin ich schon? Wie weit bin ich schon bei 100%? Wenn man da guckt, Schlotterbeck, Adeyemi Verletzung gehabt, Reiner, Jamie Bynoe-Gittens, Felix Metscher, der in der Vorbereitung nicht richtig da war. Also und. Das sind schon so ein paar Ausfälle, die man immer wieder hatte. Und da muss sich wahrscheinlich jeder dann selbst die Frage stellen, habe ich alles gegeben, um zu 100% auf dem Top-Level zu sein? Und da gibt's wahrscheinlich vielleicht auch der Gruß an die etwas jüngeren Spieler, ich weiß es nicht, den einen oder anderen, der vielleicht nicht ans Limit geht, der vielleicht nicht 100% macht, der vielleicht nicht nochmal in der Nachbereitung eines Trainings sich ausrollt, sich gut genug dehnt, auf der Liege ist, sich pflegt, weil wenn man mal mit älteren Spielern spricht, die lange in dem Geschäft dabei sind, die sagen halt schon, klar, 1,5 Stunden Training wichtig, aber fast noch wichtiger ist im Anschluss eben das Thema Regeneration und Prophylaxe. Und da weiß ich halt nicht, ob da jeder zu 100% bei der Geschichte mitmacht, Olli. Wie ist es bei dir? Hast du dich heute schon ausgerollt? Oder?
Ja, kurz nach dem Wachwerden habe ich mich ausgerollt, noch im Bett liegen. Ja,
sehr gut.
Ja gut, ich meine, das ist der Unterschied. Das ist einer der wenigen Vorteile, die wir Kritiker, wir Sportjournalisten vielleicht haben. Wir müssen im Gegensatz zu Bundesliga-Profis jetzt auch nicht immer uns, was die eigene körperliche Fitness und Verfassung angeht, hundertprozentig professionell verhalten. Wir machen es dann eher mit dem Kopf, hoffen wir zumindest, wir bemühen uns zumindest. Aber um nochmal auf das Interview mit Julian Brandt zurückzukommen, das sind natürlich Sätze, die ja durchaus als Kritik verstanden werden können, als Kritik an Mitspielern, vielleicht auch als Selbstkritik, wie auch immer. Und Edin Terzic, der war dann schon relativ überrascht. Du hast ihn ja auch in der Pressekonferenz dann im Ruhrstadion mit diesen Aussagen von Julian Brandt konfrontiert. Und seine Antwort fand ich durchaus aufschlussreich. Also er wirkte zunächst ein bisschen überrascht, hat dann aber durchaus einige Dinge gesagt, die bei mir zumindest den Verdacht nahelegen, dass er diese Kritik, die Brandt da geäußert hat, durchaus teilt. Er hat gesagt, ja, wir sind noch nicht so weit, wie wir eigentlich sein wollen. Wir müssen daran arbeiten, wir müssen schnellstmöglich daran arbeiten, um uns dann auch diese, ja, er hat davon gesprochen, diese Leichtigkeit, die das Spiel von Borussia Dortmund auch so ein bisschen ausgezeichnet hat und diese Schärfe, diese Entschlossenheit, die das Spiel in der Rückrunde der vergangenen Saison ausgezeichnet hat, um uns das wieder zu holen. Und er legte Wert auf die Formulierung, die müssen wir uns holen. So nach dem Motto, die kommt nicht von selbst, sondern hier geht es auch um die Eigenverantwortlichkeit der Spieler tatsächlich. Und das ist ja das, was Julian Brandt auch zum Ausdruck bringen wollte. Es geht um die Eigenverantwortlichkeit der Spieler, sich selbst in die Verfassung zu bringen, dass solche Leistungen wie gegen Köln und gegen Bochum halt nicht mehr vorkommen, sondern dass sie wieder besser werden. Also man ist sich schon sehr, sehr bewusst, so mein Eindruck, beim BVB, sowohl in der Mannschaft bei selbstkritischen Spielern als auch beim Trainer, dass das derzeit noch weit davon entfernt ist, was man sich selber so als Anspruch auf die Fahnen geschrieben hat.
Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe das genauso wie du. Ich würde mal sagen, lass uns doch mal kurz reinhören, was der Edin, du hast es ja schon ein bisschen angeteasert, aber was der dazu gesagt hat. Ja, ich bin ehrlich, man kann vielleicht kritisieren, weil er war ein bisschen überrascht, der Edin, ob die Frage ganz fair gestellt ist. Also ich fand es eigentlich schon, weil ich ja gesagt habe, Julian Brandt hat zumindest angedeutet bei uns im Interview, dass nicht jeder die Vorbereitung komplett genutzt hat, um voll auf dem Peak zu sein. So habe ich die Frage gestellt. Ich glaube, damit war Edin nicht ganz zufrieden, aber wir hören doch mal rein. Die Reibung, die gibt es ja immer mal ein bisschen zwischen uns Reportern und Verantwortlichen. Das sagt Edin Terzic auf meine Frage zum Thema Jule Brandt und zum Thema, ob der BVB vielleicht in der Vorbereitung nicht alles genug gemacht hat. Und, das habe ich ihn auch gefragt, ob man nicht erwarten kann, dass man als Spitzenmannschaft Borussia Dortmund nach 7 Wochen Vorbereitung vielleicht sogar einen Ticken weiter sein kann. Hier ist Edin Terzic.
Patrick Berger, Sport 1.
Ja, Frage an Edin. Hallo Edin. Jule Brandt hat eben bei uns in der Flash-Zone, in der Interviewzone gesagt, dass er das Gefühl hat, dass nicht jeder individuell für sich die Vorbereitung genutzt hat, um komplett auf dem Peak zu sein. Hast du da irgendwie eine Erklärung? Siehst du das vielleicht ähnlich? Und vielleicht daran eine Anschlussfrage. Ihr habt schon nach dem Köln-Spiel gesagt, dass man aktuell noch nicht so das oder die Leistung erwarten kann oder noch nicht so weit sein könnte, wie natürlich am 24. oder 25. Spieltag. Aber sollte man nicht genau das eigentlich nach 7 Wochen Vorbereitung erwarten können von euch als Spitzenmannschaft?
Ja, auf die erste Aussage möchte ich ehrlicherweise nicht eingehen, weil die wird mir von dir geschildert. Ich habe es nicht gehört, was Julian dann wirklich bei euch gesagt hat. Zum zweiten Thema ist, natürlich hätten wir uns gewünscht, dass wir haben es ja auch vor der Saison gesagt, dass wir weitermachen wollen, dass wir nicht loslegen wollen, sondern weitermachen wollen. Und es war dann jetzt die ersten beiden Spiele nicht so flüssig, wie wir uns das Ganze vorgenommen haben. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass es nicht mehr lange dauern wird, dass wir dann auch wieder diese Leichtigkeit und diese Aktivität und Unterstützung finden, die wir benötigen, damit jeder Einzelne an sein Maximum kommt. Man darf auch nicht vergessen, 7 Wochen Vorbereitung, das stimmt, für die Spieler, die nicht bei der Nationalmannschaft waren. Das waren genau 5. Der Rest ist ab dem 15.07. dann dazu gestoßen. Und dazu kam ja auch noch, dass der eine oder andere jetzt angeschlagen in den letzten Wochen war. Das ist natürlich gut, dass wir viele Jungs jetzt wieder zurück hatten, dass wir nicht nur das Gefühl haben, dass wir eine gute Startelf haben, sondern auch auf der Bank nochmal nachschieben können in ganz vielen Richtungen. Trotzdem gab es natürlich bei dem einen oder anderen Spieler da da jetzt nicht genau 7 Wochen Vorbereitung. Bei manchen waren es 3, bei manchen waren es aber auch nur 7 Tage. Und deshalb, das wird sich alles noch einpendeln, alles noch finden. Aber was mir extrem wichtig ist, wir müssen uns das erarbeiten, wir müssen uns das holen. Das wird uns keiner geben, das wird uns keiner schenken oder servieren, sondern das müssen wir uns mit harter Arbeit und ganz viel Fleiß und ganz viel Selbstkritik dann selbst holen.
Also, da kam für mich relativ deutlich jetzt zum Ausdruck bei Edin Terzic, ja, man müsste weiter sein. Also gleichzeitig natürlich auch immer dieser Einschub, es ist nicht immer von außen dann so richtig zu erfassen, warum es noch nicht der Fall ist. Und natürlich hat er auch recht, wenn er darauf verweist, ja, es hört sich jetzt 7 Wochen nach Vorbereitungsbeginn nach einer langen Zeit an. Für viele Spieler war es aber auch nicht so. Das heißt, einige kamen später erst dazu, wie Marcel Sabitzer beispielsweise. Andere kamen aus Verletzungen, andere zogen sich dann im Rahmen der Vorbereitung Verletzungen dazu. Das sind aber letztendlich auch alles normale Dinge im Rahmen einer Vorbereitung. Und wenn man da mal Quervergleiche anstellt und man guckt sich beispielsweise an, wie, reden wir jetzt mal über mögliche Konkurrenten, auch im Kampf um das Titelrennen. Ich meine jetzt gar nicht mal den FC Bayern, sondern ich meine eher Bayer Leverkusen, ich meine auch RB Leipzig. Da muss man einfach feststellen, dass die derzeit schon auf einem ganz, ganz anderen, deutlich besseren Level sind als der BVB. Und dann nochmal stellt sich natürlich die Frage, woran liegt das letztendlich? Einmal, klar, vielleicht müssen die Sinne erst wieder geschärft werden, was tatsächlich neue Saison, es geht neu los. Man muss sich wieder erstmal richtig hart reinarbeiten. Man muss sich wieder auf diesen Stand der Fitness und der Bereitschaft bringen, den man dann vielleicht Ende der abgelaufenen Saison gehabt hat. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, wie groß sind vielleicht die Reibungsverluste dadurch, dass man doch einiges hat umstrukturieren müssen, speziell in der Mittelfeldzentrale, wo es nach wie vor, und das ist ja offenkundig geworden, eigentlich in beiden Bundesligaspielen, jetzt sowohl gegen Köln als auch in Bochum, dass es da noch an einigen hakt. Also einige Baustellen, die Edin Terzic da noch zu bearbeiten hat, und so ein bisschen ist das auch Learning by Doing, also man geht bereits in die Saison, man hat aber jetzt immer noch, und das ist dann das Positive, man hat jetzt immer noch, weil ja, sagen wir mal, die englischen Wochen erst nach der Länderspielpause anfangen, man hat immer noch Zeit im Training auch an Inhalten zu arbeiten, nur, dass da Bedarf daran besteht, viel zu arbeiten und hart zu arbeiten, das hat man jetzt deutlich zu spüren bekommen.
Auf jeden Fall, das hat man tatsächlich zu spüren bekommen. Freitag geht es ja dann im Heimspiel gegen Heidenheim, wird sicherlich kein leichteres Spiel. Dann hat man eine Länderspielpause, die, glaube ich, dem BVB echt ja eigentlich auch ein bisschen entgegenkommt, weil man schon nochmal die Möglichkeit hat, ein paar Dinge anzusprechen, vielleicht auch den Spielern bei der Nationalmannschaftspause mitzugeben. Mitgegeben haben uns auch, wie immer, der ein oder andere Fan eine Frage, die interessiert. Und es sind durchaus ein paar Themen dabei, durchaus ein paar Sachen, die euch brennend interessieren. Und deswegen wollen wir da mal ein bisschen drauf eingehen. Hier kommt unsere Frage der Woche.
Frage der Woche.
Ja, also ich freue mich ja, oder wir freuen uns, Olli, grundsätzlich über Feedback. Das machen wir immer. Ich will ganz kurz nochmal eins einstreuen, bevor wir hier ein bisschen mehr ins Thematische gehen, ins Inhaltliche gehen. Olli, es wurde durchaus über deinen kulinarischen Wurstausflug in Bochum diskutiert. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich habe dir das ja auch geschickt. Ja. Derjenige wollte nicht zitiert werden, aber du hattest ja ein bisschen über die leckere Dönninghaus-Wurst in Bochum gesprochen.
Genau.
Übrigens, ich habe davon 2 am Wochenende in Bochum gegessen. Ich weiß nicht, wie viel waren es bei dir?
Ja, auch,
eine?
Auch
ich hab 2. Mit einer habe ich dich gesehen.
Nein, eine vorm Spiel, aber in der Halbzeit, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, nee, dann jetzt keine mehr, aber ich konnte nicht widerstehen.
Ja, also da mal ganz kurz, da hat ein Fan, wie gesagt, ich soll ihn nicht namentlich nennen, hat aber gesagt, freut ihn total unser Podcast, mittlerweile wöchentliche Routine. Großes Kompliment. Er ist born and raised in Bochum und hat eine kurze Anmerkung gehabt zur Currywurst-Sache. dass es natürlich die weltweit beste ist. Aber du hättest gesagt, man könne dir auch im legendären Bermuda-Dreieck an einer entsprechenden Bude holen. Das würde aber nicht so ganz stimmen, hat er erst gesagt.
Oh.
Aber er hat dann doch noch mal sich umgehört und nachgefragt und ist ein bisschen zurückgerudert und hat gesagt, hier, sorry to interrupt you again, with the Currywurstgate. Er muss zurückrudern. Er hat nochmal nachgefragt bei seinen Kollegen auch in Bochum und das Bratwursthaus verkauft nach wie vor die Dönninger Hauswurst. Mann, 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 das hatte ich falsch abgespeichert.
Ja, ja,
macht so weiter.
Also Qualität hat ihren Preis und die Currywurst, die Bratwurst von Dönninghaus in Bochum ist richtig, richtig gut. Ich muss zugeben, so ganz sicher war ich mir nicht mehr, ob es sie tatsächlich noch in dem Bermuda-Dreieck gibt. Ich weiß, früher hat es sie dort gegeben. Das Bermuda-Dreieck müssen wir kurz erklären. Das ist die Ausgehmeile in Bochum und die wird deshalb Bermuda-Dreieck genannt, weil man da so herrlich versacken kann oder verschollen kann. Gab mal einen Film früher, einen Katastrophenfilm über einen Flugzeugabsturz, der hieß Verschollen im Bermuda-Dreieck. Und als ich noch etwas jünger war, vielleicht so in deinem Alter, mein lieber Patrick, da ist es mir einige Male im berühmt-berüchtigten Bochumer Bermuda-Dreieck so gegangen. Allerdings bin ich ja mittlerweile top-seriös und war schon länger nicht mehr im Bermuda-Dreieck. Aber schön zu hören, dass es diese Currywurst dort immer noch gibt.
Naja, ja. Ich war letztens mal wieder da unterwegs mit meinen beiden Cousins, Adrian und Sherwin. Wir waren abends ein bisschen unterwegs. Also kann ich immer nur empfehlen, da ist tatsächlich immer was los. Aber es soll jetzt nicht ums Bermuda-Dreieck gehen, es soll eigentlich um die Frage der Woche gehen. Stellvertretend möchte ich mal so die ein oder andere Meinung wieder geben. Also es gibt schon ein bisschen Gegenwind auch in den sozialen Netzwerken gegen Edin Terzic. Das ist ein Thema, was wir sicherlich auch noch mal angehen, gleich bestimmt auch noch mal besprechen. Da gibt's ja durchaus die ein oder andere Personalie, die er auch aufgemacht hat, die vielleicht zu einem Problemchen werden kann. Das besprechen wir gleich. Aber es gibt jemanden stellvertretend, der Martin Capone, der hat uns öfter mal hier auch in dem Podcast eine Frage gestellt und er sagte auch schon so ein bisschen, ihn wurmt es, sagt er, warum es so ruhig ist auf dem Transfermarkt, also Leverkusen, Leipzig, die verpflichten einen nach dem anderen. In Dortmund müsste man eigentlich auf dem linken Flügel, rechten Flügel, Rechtsverteidiger und vieles mehr, also ja, der will die ganze Mannschaft da rund erneuern. Ja. Aber er findet mindestens 3 bis 4 Spieler ausleihen oder kaufen. Da kann ich ihm gleich sagen, das wird nicht passieren. Da werden wir ein bisschen später sicherlich nochmal drüber sprechen, Martin, an der Stelle. Aber jetzt die Frage, die wir im Podcast besprechen können, wenn wir wollen, hat er gesagt. Warum hört man oft davon, dass die Spieler nicht an ihr Maximum gehen, nicht professionell genug sind, Ernährung eventuell umstellen, um noch besser zu werden? Mein Gefühl sagt mir, wir starten wie letzte Saison in die ersten 10 bis 15 Spiele und werden zu tun haben, oben mitzuhalten. Also das baut ja oder setzt ein bisschen daran an die Geschichte, die wir gerade eben besprochen haben. Also schon ein Thema, das die Fans offensichtlich mitnimmt. Ja, ich glaube, so ganz können wir das nicht beantworten, ne? Weil es ist ein Thema Eigenmotivation, es ist ein Thema, dass man auch als BVB wahrscheinlich nicht ständig überwachen kann. Also man kann das den Jungs natürlich mitgeben, aber man kann jemandem eben nicht dann vorschreiben, was er abends noch zu tun und zu machen hat und wo er unterwegs sein darf und wo er nicht unterwegs sein darf und was er vielleicht auch für sich selbst nochmal tut. Aber der Eindruck, den habe ich halt auch so ein bisschen, wie gesagt, dass dem einen oder anderen Spieler da vielleicht so der allerletzte Wille bis die Seriosität fehlt, um vielleicht an die Grenze zu gehen. Und das ist ein bisschen schade, weil ich finde nach wie vor, Olli, ich habe da vielleicht eine unpopuläre Meinung, weil es gibt auch ganz viele, die sagen, der Kader ist schlechter geworden. Das finde ich nicht mehr, weil ich finde Guerrero, ja, offensiv, Akzente gesetzt, gefährlich. Ich finde defensiv gefällt mir Rami Benzebaini besser. Der wird auch, wenn die Mannschaft ein bisschen besser funktioniert, auch offensiv seine Erfolge haben. Ich finde, klar, Bellingham müssen wir nicht drum rumreden.
Ja.
Wenn man mal guckt nach Madrid, was der da mittlerweile oder jetzt schon in den ersten 3 Spielen für Top-Leistungen bringt mit den ganzen Toren, die er schießt, auch noch obendrauf. Also klar, den kannst du natürlich nicht 1:1 ersetzen. Ich finde aber nach wie vor mit Sabitzer Metscher, auch wenn es gerade nicht gut läuft, hast du das nicht verkehrt gemacht. Was mir ein bisschen wehtut, ist Mo Dahoud, weil der schon eine gewisse spielerische Klasse hat und das in Brighton auch zumindest in den ersten beiden Spielen ordentlich gemacht hat, da fehlt vielleicht so dieser Aha-Moment vielleicht auch mal, so ein raumgreifender Pass in die Tiefe, wobei das Mo in der Vergangenheit auch ein bisschen zu selten gemacht hat, aber Ich finde insgesamt nicht, dass der Kader viel schlechter geworden ist als in der Vorsaison. Deswegen sehe ich da nicht unbedingt ein Qualitätsproblem. Aber wie siehst du das? Kader schlechter geworden, Kader nicht schlechter geworden? Und vielleicht, um Martin da so ein bisschen zu besänftigen, hast du eine Idee, warum das in Dortmund so sein kann, dass man vielleicht nicht so zu 100% immer auf dem Peak ist?
Ja, also die letzte Frage, warum sind nicht alle so auf dem Peak? Wir haben ja eben versucht, sie schon ein klein wenig zu beantworten. Ich glaube allerdings trotzdem, dass es leider Gottes ein weniger schönes Zeichen unserer Zeit ist, dass man bei bestimmten Fußballprofis, die da auch ein bisschen stellvertretend für eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung stehen, einfach leider Gottes immer hinterher sein muss, sie immer wieder daran erinnern muss, sich tatsächlich professionell zu verhalten, alles dafür zu tun. Du musst auch mit psychologischen Tricks arbeiten, um die Gier immer wieder neu zu wecken. Das kann man bedauern und dann kann man sich natürlich auf den Standpunkt stellen und sagen, ja, das dürfte ja eigentlich nicht so sein. Wenn ein Spieler noch dazu ein Millionengehalt kassiert, dann ist er ja selber dafür verantwortlich, sich in die Verfassung zu bringen und dann auch mit der entsprechenden Einstellung zu Werke zu gehen. Ja, so sollte es sein. Es ist leider Gottes aber trotzdem nicht immer der Fall. Und ich glaube schon, dass das ein Problem ist. Es gab jetzt in der vergangenen Woche eine ganz interessante Aussage von Armin Reutershahn in Richtung von Karim Adeyemi, der gesagt hat, Karim Adeyemi könnte noch viel, viel mehr aus sich herausholen. Und da schwang so ein bisschen Kritik mit, so ein Motto, der kann mehr aus sich herausholen, wenn er auch mehr dafür tun würde. Oh, das ist so ein, glaube ich, ganz gutes Beispiel dafür, dass man immer wieder auch als verantwortlicher Trainer dann wirklich an allen Stellschrauben auch psychologisch drehen muss, damit die Jungs wirklich alles auf den Platz bringen. Leider Gottes ist das immer noch nicht, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, von alleine der Fall. Das ist das eine und das umfasst im Prinzip auch den ganzen Bereich, der eben ja auch schon mit angesprochen worden ist. Wie bereite ich mich persönlich vor? Wie stark achte ich auf meine Ernährung etc. pp. Auch da stößt man immer mal wieder auf so bestimmte Dinge. Nehmen wir mal an, speziell Emre Can. Also das ist ja wirklich ein Spieler, wo man sagen kann, seine Einstellung ist über jeden Zweifel erhaben. Emre Can hat auch gefragt, warum er in der Rückrunde der vergangenen Saison einen deutlich besseren Eindruck gemacht hatte als davor. Und da kam auch ein Punkt, der ein bisschen was mit Ernährung zu tun hatte. Und dann frage ich mich natürlich auch schon, ja, aber Emre Can war vorher auch schon viele, viele Jahre Fußballprofi. Wieso kommt diese Einsicht dann so spät? Also das ist leider so. Das ist so gesehen, glaube ich, eine ständige Baustelle. Und dessen ist man sich, das könnte dann wiederum die gute Nachricht sein, bei Borussia Dortmund auch sehr, sehr bewusst. Noch ganz kurz zum Kader-Vergleich. Ist der Kader schlechter, besser als in der vergangenen Saison? Da bin ich bei dir. Ich glaube, dass logischerweise der Abgang von Jude Bellingham ein Abgang ist, der schwer zu kompensieren ist, weil er ein außergewöhnlicher Spieler ist. Aber wenn ich mir diese Nachfolgelösung mit diesem, ja, vielleicht 2-für-1-System, was man dann gewählt hat, also mit Sabitzer und mit Metscher, die dann sozusagen gekommen sind, um den Abgang von Bellingham in so einer Art Jobsharing abzufangen, dann ist das, glaube ich, eine richtig, richtig gute Lösung. Das funktioniert noch nicht richtig. Da muss ich dann allerdings sagen, das hängt auch schlicht und ergreifend damit zusammen, dass beide neu sind und dass das auch eine gewisse Zeit brauchen wird. Also das ist eher ein natürlicher Prozess, da möchte ich keinem irgendwelche Vorwürfe machen. Was derzeit fehlt bei Borussia Dortmund und das hat leider zum Teil auch mit Verletzungen zu tun, ist diese richtige Explosivität auf den offensiven Außenpositionen. Da ist man eigentlich, wenn man sich mal die Namen zu Gemüte führt, finde ich, ordentlich besetzt. Also Jamie Bynoe-Gittens, Duranville Adeyemi, Malen. Das sind 4 Spieler für 2 Positionen, von denen allerdings Bynoe-Gittens ja jetzt zum zweiten Mal eingewechselt worden ist. Auch Adeyemi war in der Vorbereitung angeschlagen. Also da glaube ich schon, dass da durchaus auch wieder Besserung in den kommenden Wochen in Sicht sein wird. Das ist etwas, was man derzeit so ein bisschen vermisst. Und das war diesem Spiel in Bochum auch anzumerken. Also es fehlte dann für Matcher für Sabitzer, die Anspielstation auf den Außen, um dann richtig dafür zu sorgen, dass jetzt auch mal die Post abgeht. Beide Außenverteidiger, Wolf und Benzebaini, sind auch momentan noch nicht so in richtig guter Verfassung. Benzebaini wahrscheinlich auch noch nicht hundertprozentig integriert. Also dieses Hinterlaufen von offensiven Außenverteidigern, auch das war relativ wenig zu sehen. Aber das sind Dinge, von denen ich glaube, dass man sie in den kommenden Wochen durchaus in den Griff kriegen wird.
Ja, schauen wir auf jeden Fall mal. Ich finde, das ist ein sehr spannendes Thema. Das werden wir auch in den nächsten Wochen natürlich verfolgen. Ich finde eine Sache noch interessant, die wir jetzt mal anreißen können. Wir haben über Emre Can gesprochen, du hast völlig recht, über alle Zweifel erhaben. Es gibt so ein bisschen aber die Debatte oder die Frage, die offen steht, ob Emre Can vielleicht auch ein Stück weit ein Problem für Edin Terzic werden kann. Denn wir erinnern uns alle vor der Saison die Geschichte mit Alvarez, mit Emre Can. Das muss man jetzt nicht nochmal komplett aufdröseln. Aber Emre Can stark zu machen, ihm zum Kapitän zu machen, ja, das ist auch eine Entscheidung, die natürlich auch sehr eng mit Edin Terzic zusammenhängt. Und das ist auch eine Entscheidung, an der sich Emre Can messen lassen muss, aber natürlich auch Edin Terzic messen lassen muss. Und deswegen finde ich das tatsächlich interessant, wie das in Zukunft aussieht. Weil das waren jetzt auch zwei Spiele vom Kapitän, die nicht gut waren, wo er sehr selbstkritisch sagt, das waren auch von mir keine guten Leistungen.
Ja.
Aber eine gute Leistung von Borussia Dortmund steht und fällt auch mit der Leistung eines guten Kapitäns, mit der Leistung von jemandem, der die Mannschaft führt, der Mannschaft Halt gibt. Deswegen mal so ein bisschen zurückgegeben, ist jetzt fies, aber mal zurückgegeben an dich. Wie siehst du das? Also auch mit Blick auf die kommenden Wochen. Kann das ein Problem für Edin werden? Weil die Rückendeckung von Aki Watzke, und das ist ein zweites Ding, was wir gleich nochmal besprechen werden, also viel los heute im Podcast, die hat er ja weiterhin, die hat er auch die nächsten Wochen. Aber es ist durchaus ein Beigeschmack bei der ganzen Geschichte dabei, oder wie siehst du das? Weil er hat sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt mit der Emre Can-Geschichte.
Ja, definitiv. Also er hat sich für Emre Can als neuen Kapitän stark gemacht. Er hat gesagt, das ist mein Mann. Hat ja auch sehr klare, deutliche Worte gefunden. Hat ihn als geborenen Siegertypen bezeichnet, als jemanden, der vorangeht. Und damit wachsen natürlich auch die Ansprüche, die an Emre Can gestellt werden. Ich meine jetzt gar nicht mal den eigenen Anspruch, den hat Emre Can, das hat er auch im Gespräch mit mir immer wieder zu verstehen gegeben, dass er auch damals schon nach Dortmund gekommen ist, um hier Führungsaufgaben mit zu übernehmen. Und jetzt ist er halt gefragt und jetzt wird er natürlich auch gemessen werden an den wirklich sehr starken Leistungen, die er gebracht hat in der zweiten Hälfte der vergangenen Saison. Daran muss er anknüpfen. Wenn ihm das nicht gelingen sollte, dann in der Tat hätte nicht nur Edin Terzic ein Problem, sondern dann hätte auch Borussia Dortmund ein Problem. Denn es ist schon relativ wichtig. Und ich glaube, das ist ein Grund dafür, dass Edin Terzic auch gesagt hat, ich setze auf Emre Can in dieser Mittelfeldzentrale und ich brauche da jetzt auch nicht unbedingt einen neuen Spieler. Weil Edin Terzic jetzt natürlich auch möchte, dass endlich mal eine neue Struktur da auch entsteht. Also das heißt, du hast jetzt mit Metscher und du hast mit Sabitzer zwei neue Leute geholt, die alle so in diesem Bereich 8er bis 10er Position im Mittelfeld spielen werden. Das heißt, da ist einiges im Umbruch. Dann brauchst du eine Konstante und diese Konstante soll Emre Can sein. Dafür ist es nötig, dass Emre Can wirklich in jedem Spiel an seine Grenzen geht. Dafür ist es nötig, dass er eine sehr hohe Disziplin an den Tag legen wird, was das Halten der Position angeht. Das ist natürlich vielleicht etwas einfacher, wenn du gegen, ja, ich sag mal, spielstärkere Gegner antrittst als Köln oder Bochum, wo du permanent im Ballbesitz bist, wo du permanent in der Offensive bist. Emre Can ist jemand, der sich seine Sicherheit auch durch Balleroberungen holen kann. Das haben wir häufig genug gesehen in der Rückrunde der vergangenen Saison. Also ich bin sehr gespannt, wie das ausgehen wird letztendlich. Ich glaube schon, dass es ein gewisses Risiko in sich birgt, dass Edin Terzic, indem er sich so klar festgelegt hat, auf Emre Can da eingegangen ist. Ich kann seine Beweggründe, das so zu handhaben, auch zu verstehen. Denn es bringt ja nichts, das hat Edin Terzic an mehreren Stellen betont, immer wieder auch hier einen Wechsel, da einen Wechsel zu vollziehen. Du musst mit den Leuten auch mal arbeiten, die du hier hast. Und wenn er der Auffassung ist und diese Kompetenz, die gestehe ich ihm zu, als Trainer, der viel, viel näher dran ist als beispielsweise wir Kritiker wie Journalisten. Wenn er der Meinung ist, Emre Can wird das leisten können in dieser Saison und auch in den kommenden Jahren, dann würde seine Entscheidung so stark auf ihn zu setzen auch absolut Sinn ergeben. Aber wie gesagt, wie es dann tatsächlich aufgehen wird, da bin auch ich durchaus gespannt.
Ja, schauen wir auf jeden Fall mal. Zweites Thema, was ich interessant finde, die Kollegen, das kann man jetzt ja auch mal zitieren von der Bild, Michael Markus, Sportchef im Westen, hat schon so ein bisschen jetzt auch nochmal das Thema aufgemacht in einem Kommentar, und da finde ich zumindest mal interessant, das anzureißen, ob ein gewisser Terzic-Schwur zum BVB-Problem werden kann. Damit meint er eine Jobgarantie von Hans-Joachim Watzke. Also wir müssen vorsichtig sein, ne? Weil wir reden jetzt natürlich auch über Edin und über den nicht ganz so tollen Start. Es sind immer noch 4 Punkte. Man ist hier nicht am Tabellenende oder sonst wo. Das darf man auch nicht ganz vergessen. Deswegen sind wir da manchmal auch ein bisschen in diesem hektischen Umfeld sehr schnell dazu geneigt, gewisse Themen auch negativ zu beleuchten. Man kann da aber schon sehen, eine klare Entwicklung, oder man hat sich wahrscheinlich auch als Fan erhofft, dass man aktuell ein bisschen weiter ist. Deswegen sprechen wir da ein bisschen drüber. Edin Terzic steht jetzt aber intern im Verein definitiv nicht zur Debatte. Und deswegen hat Michael Markus aber aus der Sportbild ein Zitat nochmal rausgeholt, wo Hans-Joachim Watzke eben ganz klar gesagt hat, Edin Terzic ist unser Trainer für die nächsten Jahre, Punkt aus. Und er kann einer wie Jürgen Klopp werden. Er weiß aus der Vergangenheit, Aki Watzke, welchen Trainer er für gut beurteilen kann. Und das ist bei Terzic aktuell oder absolut der Fall, sagt er. Das zumindest, da muss ich ein bisschen recht geben, kann zu einem Problem werden. Weil was ist denn, wenn man den Bock nicht umstößt? Was ist, wenn man, will jetzt nicht die Teufel an die Wand malen, aber in den nächsten Wochen nicht die nötigen Ergebnisse erzielt? Wenn man wieder, wie in der Hinrunde der vergangenen Saison, auf einmal der Musik hinterherrennt, was auch Edin Terzic selbst gesagt hat, was man nicht machen darf. Wie sieht es dann aus? Und ich finde es gut, dass man zu jemandem steht, dass man jemandem Rückendeckung gibt. Aber man hat das ja so ein bisschen ohne Not gemacht, ist so mein Gefühl. Warum glaubst du, hat es Aki Watzke gemacht? Will er damit für Ruhe sorgen? Will er damit jedem klar machen, wir haben hier einen Trainer, der voll passt? Oder du kennst ihn ja auch schon ein bisschen länger. Was steckt da dahinter?
Also ich habe wirklich so ein bisschen das Gefühl, dass diese Aussagen und auch weitere Aussagen, die er getätigt hat, der hat ja auch der FAZ ein Interview gegeben, wo er in die gleiche Richtung geht, so ein bisschen von dem Wunsch gesteuert worden sind. Es muss doch mal endlich Ruhe auf diesem Trainerposten geben, der natürlich der wichtigste Posten ist im Hinblick auf die langfristige Entwicklung einer Mannschaft. Und ich finde, dass er in dem Interview mit der FAZ da sogar noch einen Schritt weiter geht und ein bisschen tiefer blicken lässt. Er sagt da eben halt, wir als Borussia Dortmund müssen an unsere Grenzen gehen. Und wenn wir das tun wollen, dann benötigen wir dafür einen Trainer, der mit den Fans, die hier, so sagt er, gefühliger sind und mehr Liebe brauchen als anderswo, dann auch einen kompletten Schulterschluss hinbekommen. Und das hat Edin Terzic ja zweifelsfrei geschafft. Das heißt, Edin Terzic ist ein sehr, sehr wichtiger Integrationsfaktor. Und er ist halt jemand, dem man sich jetzt, das muss man schon sagen, mit Haut und Haaren verschrieben hat. Man folgt Edin Terzic in allen wichtigen Fragen. Haben wir auch schon öfter thematisiert, dass das ja bei Marco Rose und bei Lucien Favre und bei Thomas Tuchel nicht immer so der Fall gewesen ist. Man folgt ihm jetzt in den entscheidenden, wichtigen Fragen. Und das ist schon in erster Linie für mich von dem Wunsch und von der Sehnsucht getragen, endlich mal einen Trainer wieder zu haben, mit dem man lange arbeitet, mit dem man vielleicht so eine Art neue Ära in Dortmund einleiten kann, wie das mit Jürgen Klopp der Fall gewesen ist. Nur das alleine reicht natürlich nicht. Das alleine reicht nicht, um zu sagen, wir arbeiten jetzt wirklich mit einem Trainer langfristig zusammen, denn letztendlich gilt für jeden Trainer, auch wenn er noch so beliebt ist, auch wenn der im Hinblick auf Identifikation für den Verein noch so wichtig ist. Letztendlich ist die Entwicklung der Mannschaft das entscheidende Kriterium dafür, wie lange ein Trainer bei einem ambitionierten Verein bleibt oder nicht. Und da muss es auch eine sehr, sehr große Überzeugung beim BVB geben, dass man das mit Edin Terzic hinkriegt und dass man ihm auch in seiner Entwicklung, denn ich glaube, dass er nach wie vor ein Trainer ist, der noch in der Entwicklungsphase ist, dass man das mit ihm auch über die nächsten Jahre so hinbringen wird. Ob es tatsächlich funktioniert, im Nachhinein ist man immer schlauer. Das kann man sich wünschen, aber wenn die Ergebnisse ausbleiben, dann könnte das natürlich auch ein frommer Wunsch bleiben. In jedem Fall halten wir es mal fest. Wir brauchen über den Trainer beim BVB nicht zu diskutieren. Und das kommt einem fast schon so ein bisschen ungewohnt vor, ne? Wenn man langjähriger journalistischer Begleiter von Borussia Dortmund ist. Denn seit dem Abgang von Jürgen Klopp, und in der letzten Saison hat es ja auch Diskussionen über ihn gegeben, in seiner letzten Saison, der von Jürgen Klopp beim BVB. Aber spätestens dann seit seinem Abgang, es hat permanent Trainerdebatten gegeben. Und die waren, und das muss man sicherlich, unabhängig davon, wie das mit Edin Terzic ausgehen wird langfristig, die waren sicherlich nicht sehr förderlich für die langfristige Entwicklung des Clubs. Insofern, sagen wir mal so, hat der BVB meine besten Wünsche mit auf den Weg jetzt bekommen, das so zu machen mit Edin Terzic. Allerdings, dann muss es auch klappen und dann muss es auch langfristig funktionieren, sportlich gesehen.
Genau. Du, schauen wir mal, ich finde die Analyse von dir sehr treffend. Sind übrigens auch die Botschaften vieler Fans, die vor allen Dingen auf Twitter, X heißt es ja mittlerweile, oder auch Instagram, diskutieren und auch mit mir im Austausch sind. Wir sollen doch schon auch ein bisschen kritischer beleuchten. Wir sollen mal den Spielstil uns genauer angucken. Ja. Ich weiß, Niklas Levinson, den ich zum Beispiel sehr schätze von Calcio Berlin, oder auch Benny Grund auf Twitter, haben das mal so ein bisschen seziert. Auch heute auf sport1.de eine interessante Taktikanalyse von Konstantin Eckner, lege ich euch nochmal ins Herz, könnt ihr euch anschauen. Ich finde es trotzdem ein bisschen zu früh, weil man darf nicht vergessen, diese Mannschaft ist letztes Jahr fast Meister geworden. Die war eine der besten Mannschaften in Europa, in der Rückrunde, torgefährlich. Also das kann ja nicht alles komplett weg sein. Deswegen, wir haben das, glaube ich, auf dem Zettel. Wir beleuchten das in den nächsten Wochen sicherlich. Aber ich finde, um das fair zu beurteilen, braucht man schon nochmal das ein oder andere Spiel.
Ja.
Man darf nicht vergessen, man hat auch ein paar Verletzte. Man muss besser spielen gegen Köln, gegen Bochum. Aber um Edin Terzic vielleicht nochmal genauer auch den Spielstil unter die Lupe zu nehmen, finde ich, braucht man schon nochmal das ein oder andere Spiel mehr. Haben wir auf jeden Fall auf dem Zettel. Die Botschaft ist angekommen und schauen wir mal, in welche Richtung das geht und was passiert. Genauso wie wir, Olli, wir gehen in Richtung Ende unseres Podcasts, haben aber noch eine beliebte Rubrik, die wir ganz kurz mal anreißen wollen. Es ist bald Deadline Day am 1.9., das ist der Freitag, dann auch das Spiel gegen Heidenheim um 18 Uhr, läuft ja die Transferphase oder Transferperiode ab und es gibt immer noch viele Fans, die sagen, da muss doch jetzt langsam mal was passieren bei Borussia Dortmund. Deswegen wollen wir hier nochmal ein bisschen drauf eingehen auf unsere Rubrik Gerücht der Woche.
Gerücht der Woche.
Ja, dann können wir sehr deutlich mit einem ersten Gerücht hier reingehen, dass die Leipziger Volkszeitung, der geschätzte Kollege Guido Schäfer, das am Samstag, glaube ich, zuerst aufgenommen hat, dann auch die Kollegen der Bild drauf eingegangen sind. Yusuf Paulsen und Borussia Dortmund, was ist da dran an der ganzen Geschichte? Klar ist, Paulsen ist, wenn man das so nennen kann, eine Legende in Leipzig, die natürlich eine sehr kurze Dauer haben ihres Bestehens, aber natürlich schon auch einer, der am längsten dabei ist, der natürlich auf Grund seiner Art und Weise sehr geschätzt ist in Leipzig und aber nicht klar gesetzt ist, keinen klaren Stammplatz hat. Und Borussia Dortmund, das können wir auch bestätigen, ist mit einer konkreten Anfrage an Leipzig vorgegangen, hat Interesse an dem Spieler, 1,92 groß, also genau dieses Profil, was Edin Terzic ja mal beschrieben hat, eine andere Form von Spieler, kein Haller, kein Moukoko, schon jemand, der eine neue Komponente reinbringen würde, aber die ganze Geschichte hat einen Haken, denn Paulsen, der hat sich ja auch in einem Kicker-Interview heute nochmal positioniert, fühlt sich in Leipzig sehr wohl und wie wir das so aus Leipzig mitbekommen, Denkt der Verein überhaupt nicht daran, den Spieler zu einem Konkurrenten abzugeben? Sieht ihn als enorm wichtig an? Ist da auch einer, der vom Gehaltssalär auch in der oberen Pyramide in Leipzig ist? Also dem geht es jetzt nicht schlecht und den kann man jetzt auch nicht unbedingt locken mit Champions-League-Fußball, weil den gibt es ja in Leipzig nun mal auch. Das heißt, aktuell deutet sogar vieles darauf hin, dass er seinen auslaufenden Vertrag bei Leipzig verlängert zu ein bisschen besseren Konditionen und demnach ein Wechsel zum BVB er nichts wird, aber ist eine Personalie, die ich zumindest recht spannend finde, weil die Dortmunder ja weiterhin vorne im Sturm Ausschau halten, ne, Olli?
Ja, definitiv. Also das wäre tatsächlich einer, der, ich glaube, ziemlich gut zu dem Fußball von Borussia Dortmund passen würde, zu dem Fußball, den Edin Terzic spielen lassen will und der sicherlich auch eine gewisse Bereicherung darstellen würde, weil mit ihm, ich glaube auch Edin Terzic, der sich so ein bisschen schwer tut, deshalb ist er ja auch so händeringend auf der Suche nach einem zusätzlichen Stürmer, nach einem Backup für Sebastian Haller. Mit Yusuf Paulsen hätte man jemanden, mit dem es Edin Terzic, glaube ich, etwas leichter fallen würde, zur Not auch mal das Spielsystem abzuändern, hin zum Zwei-Spitzen-System beispielsweise, weil er halt unterschiedliche Komponenten vereinigt. Das heißt, er könnte auch sehr gut um einen Stoßstürmer herumspielen. Er ist laufstark, er ist kampfstark, er ist auch ein relativ positiver, guter Typ. Das wäre eine tolle Lösung, aber ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, der ist sich auch so ein klein bisschen zu schade für eine Notlösung, zu sagen, ich gehe zum BVB und Haller bleibt trotzdem gesetzt, müsste dann quasi auf den Afrika-Cup warten, um dann tatsächlich größere Aussichten darauf zu haben, immer in der Startelf zu stehen. Das war mir eigentlich klar, dass das nicht funktionieren wird, also dass er das vielleicht nicht macht und dass natürlich in erster Linie RB Leipzig, die sind ja sehr, sehr bemüht, ihrem künstlichen Image, was diesem Konstrukt ja immer noch irgendwo anhaftet, sowas wie Identifikation, Tradition noch anzuheften. Und Paulsen ist, glaube ich, derjenige, der neben Forsberg quasi den ganzen Aufstieg von RB Leipzig, die hochgekommen sind, von der dritten, zweiten Liga und so weiter mitgemacht hat. Also da habe ich von Anfang an gedacht, als dieses Gerücht aufkam, zu schön, um wahr zu sein. Ich bin mal gespannt, was der BVB tatsächlich noch machen wird in Bezug auf einen möglichen neuen Stürmer. Ich habe große Zweifel, dass es dazu kommen wird überhaupt, dass da tatsächlich noch ein weiterer Stürmer verpflichtet wird. Denn ich frage mich immer, wie soll die Perspektive für diesen Spieler aussehen, wenn er nicht mehr als ein Notnagel und als ein Backup für Sebastian Haller sein wird. Und in der vergangenen Saison ist man natürlich auch mit dieser Modest-Notlösung schön auf die Schnauze gefallen, das muss man mal deutlich sagen. Und da hatte man ja eigentlich im vergangenen Sommer, nachdem klar war, dass Haller lange Zeit ausfallen wird, dem möglichen Neuzugang noch eine bessere Perspektive zu bieten als jetzt aktuell. Also ich habe so das dumpfe Gefühl, es wird sich gar nichts mehr tun im Hinblick auf einen neuen Stürmer.
Ja, aber genau das ist es ja, was du völlig zu Recht ansprichst. Wer kommt so vom Profil, der sagt, ich setze mich auf die Bank, wenn der Haller wieder kommt. Ich werde aber auch nicht so viel spielen, weil es hier Moukoko noch gibt. Also es ist nicht ganz so einfach. Zwei Namen, die es ja auch noch gibt. Wir haben ja mal im Podcast angesprochen, Ermedin Demirovic wurde dem BVB auch angeboten, aber ist jetzt am Ende kein Kandidat, auf den der BVB gehen will. Sky, ich glaube, der Kollege Flo Plettenberg hat jetzt den Namen Mergin Berisha mal reingeworfen. Hatten wir auch mal vor ein paar Wochen gehört im Zuge von Borussia Dortmund. Aber der würde auch irgendwas mit 10 Millionen Ablöse kosten. Und aktuell, so wie wir uns in Dortmund umgehört haben, ist das Thema eher kalt. Da ist man eher ein bisschen überrascht, dass das so aufgeploppt ist. Also es ist schwierig. Ich bin da ein bisschen bei dir. Ich glaube schon noch, dass irgendwas passieren wird. Ich habe so irgendwie im Gefühl, ich weiß auch nicht wieso, bis Freitag. Aber es wird doch ein bisschen schwerer. Und klar ist, der BVB wird da keine Notkäufe machen. Modest ist denen schon ein gutes Beispiel oder ein lehrendes Beispiel, wie du das eben gesagt hast. Man wird nichts machen, nur um etwas gemacht zu haben. Weiterhin ist es ja so, Meunier Hazard als Verkaufskandidaten ist ja jetzt weiterhin nicht so, dass es da irgendwie Abnehmer gibt mit Meunier. Das habe ich ja letzte Woche berichtet, gab es nochmal ein Treffen auch mit Sebastian Kehl, der dem Spieler nochmal klar gemacht hat, wenn es die Möglichkeit gibt und du was findest, dann hilf uns, so nach dem Motto. Also wir würden dich schon abgeben wollen bei Hazard, weil er noch ein bisschen ja flexibel einsetzbar ist und den ein oder anderen Einsatz jetzt auch hatte, ist das zumindest eine Möglichkeit, sieht er aktuell danach aus, als würde er bleiben. Ich kann mir trotzdem noch mal vorstellen, und ich bleibe dabei, ich habe das Thema ja damals aufgemacht, dass bei Amel Bella-Kotschap sich ja noch etwas tun kann in Bezug auf eine Leihe. Man hat jetzt noch mal gesehen, wenn der Rücken bei einem Mats Hummels zumacht und dann muss Niki Süle oder auch ein Schlotterbeck rein, je nachdem, dann merkt man halt schon, da hast du keinen Innenverteidiger mehr. Und Bella-Kotschap ist auch jemand, hat es zwar nicht oft gemacht, aber auch in der Vergangenheit, der auch mal hinten rechts spielen kann. Also das wäre schon jemand, der flexibel ist. Klar, ganz zu Hause natürlich der Innenverteidigung, der wartet so ein bisschen auf den BVB, wie wir das mitbekommen. Also der will das schon gerne machen, der will den Konkurrenzkampf da schon auch annehmen und ist da auch guter Dinge, gerade auch perspektivisch, wenn dann Hummels irgendwann aufhören sollte, dann vielleicht das neue Innenverteidiger-Duo irgendwie perspektivisch zu bilden beim BVB. Also da hätte der schon Bock drauf. Es ist aber eben noch nicht so, dass man sich zu 100% da klar ist. Vieles deutet darauf hin, dass sie es am Ende machen werden, dass sie sich mit Southampton auf irgendeine Lösung dann einigen. Aber es ist eben noch nicht zu 100% klar. Aber ein paar Tage sind noch. Es kann durchaus noch was passieren beim BVB. Ich glaube, dass noch was passiert. Bin aber ein bisschen bei dir. Ich weiß nicht, ob da ganz vorne im Sturm etwas passiert, weil eigentlich, wenn wir ehrlich sind, Edin Terzic will das zwar haben, hat er auch schon mehrfach hinterlegt, aber so komplette Offensivprobleme, finde ich, hat man jetzt nicht. Man muss die Kirche schon auch im Dorf lassen. Man hat viele Verletzte, man hat Rayner, man hat Jamie Bynoe-Gittens, man hat Duronville, man hat schon Spieler, auf die man setzt und die auch ein möglicher neuer Sancho 2.0 oder sowas werden können. Deswegen gibt dem Ganzen ein bisschen Zeit und dann schaut man mal. Und man darf bei all dem auch nicht vergessen, so fair muss man gegenüber Sebastian Kehl sein, wie viel Transfers doch auch schon getätigt wurden. Deswegen, auch wenn das viele Fans immer hoffen, ganz so viel Kohle wie dann einfach Wolfsburg oder auch Leverkusen, die da gewisse Werke in der Hinterhand haben, hat man dann doch auch nicht.
Ne? Nein, das ist so.
Das haben wir auch schon im letzten Podcast besprochen.
Und es gibt auch bestimmte Situationen, da muss man dann einfach deutlich sagen, da ist dann auch der Trainer gefordert. Also das heißt beispielsweise, wenn Sebastian Haller zum Afrika-Cup geht und wenn er, was wir nicht hoffen, sich verletzt. Es ist ja nicht so, dass Edin Terzic dann keine Möglichkeiten mehr vorne für die Angriffszentrale hätte. Er müsste allerdings...
Du kannst malen vorne
so,
rein,
ne? Ja, das ist der Punkt. Dann müsste er allerdings taktisch umstellen und das scheint er nur äußerst ungern in Angriff nehmen zu wollen. Wenn er das aber täte, dann hätte er Möglichkeiten. Er könnte mit Moukoko Adeyemi spielen, er könnte mit Moukoko Malen spielen oder mit Adeyemi und Malen spielen. Dann wird das Spiel natürlich ein bisschen anders werden. Und es gibt bestimmte Situationen. Ich meine, du bist jetzt hier nicht Manchester City oder Liverpool oder du bist nicht mal Bayern München, in Anführungsstrichen. Dann musst du als Trainer auch über eine gewisse Improvisationsfähigkeit verfügen. Und gerade vor dem Hintergrund dieser nicht gerade aufgegangenen Notlösung mit Modest in der vergangenen Saison, finde ich, sollte der BVB seine Lehren daraus ziehen und sagen, klare Prioritätenliste, wir haben nur 3 Innenverteidiger, das ist echt extrem dünn. Auch da könntest du natürlich einen Can zurückziehen, da könntest du von mir aus auch nochmal zur Not Marius Wolf nach innen ziehen für ein Spiel, aber dann hättest du auf anderen Problemen natürlich wieder Baustellen. Also da sollte die Priorität liegen, ein 4. Innenverteidiger, ein 4. guter Innenverteidiger, der sollte kommen. Und vorne, da muss es dann aus dem Kader heraus einfach mal zu regeln sein, finde ich.
Olli, das war das Schlusswort. Zum Sonntag wollte ich fast schon sagen, obwohl wir heute am Montag aufnehmen. Ich muss, wir haben jetzt hier schon nach 2, ich muss hier bei uns, wir haben immer nach 2 eine Konferenz bei Sport1, wo wir Themen für die Woche bestecken, aber das hat euch alle nicht zu interessieren und dich auch nicht. Wir sind wieder bei einer Stunde angekommen, viel Inhalt, viel Input, gibt viel zu besprechen, ja. Es bleibt spannend und wir gucken mal, wie wir mit der Länderspielwoche umgehen, ob wir es da schaffen, eine kleine, kurze, knackige Folge dann zu nehmen und vielleicht den einen oder anderen Transfer zu besprechen oder das Spiel gegen Heidenheim im Nachklapp nochmal schnell im Durchlauf zu machen. Bin gespannt auch, was ihr noch für Fragen habt, wie ihr aktuell den BVB verfolgt. Also immer her damit und Olli, ich wünsche eine schöne Woche, hat Spaß gemacht und wir sehen uns gegen Heidenheim, ne? Im Signal Iduna Park im Westfalenstadion, so heißt es nämlich.
Ja, genau. Ne? Aller spätestens sehen wir uns gegen Heidenheim. Premiere für mich übrigens. Heidenheim habe ich noch nie live gesehen im Stadion.
Ich überlege gerade, habe ich damals mal irgendwie in Berlin mit Union Berlin oder mal mit, mit Schalke habe ich es immer tatsächlich gesehen. Aber bin gespannt, auch aufs Rückspiel bin ich gespannt nach Heidenheim, da war ich nämlich noch nicht.
Oh ja, da bin ich auch gespannt.
Olli, dann eine gute Woche.
Noch ein bisschen Zeit. Ebenfalls, macht's gut.
Ciao.